SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer. Guten Abend. Wie jeden Donnerstag in diesem Sommer werfen wir einen Blick in die Welt unserer Kolleginnen, die aus dem Ausland für unsere Programme berichten. Diesmal nach Ost- und Zentralafrika. Das ist das riesige Berichtsgebiet des ARD-Studios Nairobi. Und von dort ist uns Studioleiterin Antje Diekans zugeschaltet. Willkommen.
Ja, vielen Dank und hallo.
Frau Diekans, neu ist das Gebiet ja nicht für Sie. Von 2009 bis 2014 waren Sie da schon mal Korrespondentin und jetzt seit 2019 wieder. Was ist es, das Sie offenbar immer wieder dorthin zurückzieht?
Irgendwann kam dann doch wieder die Afrika-Sehnsucht. Also tatsächlich war ich erstmal abstinent, nachdem ich wieder zurück war und habe beim WDR in Köln wieder gearbeitet. Und dann kam aber die erste Vertretung wieder in dieser Zwischenzeit dann in Nairobi. Und da habe ich gemerkt, Mensch, das ist es immer noch, was ich eigentlich am liebsten mache. Und dann hat es zum Glück jetzt auch nochmal geklappt mit der zweiten Korrespondentinnenzeit hier. Und ich genieße es genauso wie beim ersten Mal, weil es einfach ein irrsinnig vielfältiges Berichtsgebiet ist mit vielen Ländern, wo man nie nach Geschichten suchen muss. Also die gehen einem hier wirklich nie aus.
Woran liegt das, dass die einem nie ausgehen?
Ja, es gibt einfach alles hier. Also von Sport, Kultur, natürlich auch Aktuelles, viele Umweltthemen. Es sind auch 15 Länder in meinem Berichtsgebiet, also die natürlich auch sehr unterschiedlich sind. Morgens blätter ich mal immer quer durch die Zeitungen und ein bisschen durchs Internet und da sehe ich dann immer gleich ziemlich viel, was man machen kann und was mir eben auch Spaß macht. Ich finde es schön, dass das hier ein Studio ist, wo man tatsächlich für die Geschichten rausgehen muss. Also normalerweise in Corona-Zeiten sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber normalerweise klebt man hier nicht so viel am Schreibtisch, sondern man ist wirklich auch viel mit dem Mikrofon und dem Aufnahmegerät unterwegs.
Über den persönlichen Bezug zu Kenia und die Nachbarländer, aber auch was wir in Europa vielleicht fälschlicherweise so drüber denken, sprechen wir gleich nach Musik von Susanna Ovio Pole Pole, heißt der Titel.
Pole Pole, when a pole ufika. Pole Pole, when a pole ufika. Haraka rafiki aina baraka.
Pole Pole von Susanna Ovio. Pole Pole, das ist Swahili und bedeutet langsam, langsam. Und das ist ein Musikwunsch von unserem Gast heute in SWR 2 Tandem. Antje Diekans ist ARD-Hörfunkkorrespondentin in Nairobi und berichtet von dort über Ost- und Zentralafrika. Frau Diekans, wird da einen Grund geben, warum Sie sich den Titel gewünscht haben, oder?
Ja, ganz schlicht und einfach darum, weil mich Susanna Ovio unheimlich beeindruckt hat, als ich die mal bei einem Interview getroffen habe. So die typische starke Frau, die man hier ja immer auch mal in Ostafrika antrifft. Ja, die Stimme finde ich toll und die hat auch wirklich unheimlich viel zu erzählen. Also viele ihrer Lieder haben dann tatsächlich auch Geschichten in sich, die manchmal auch ein bisschen tragisch, traurig sind. Sie hat zum Beispiel auch ein Lied über Kinderarbeit. Sie singt viel auch über die Erfahrungen ihrer Kindheit. Die ist am Viktoriasee hier in Kenia aufgewachsen, in einer sehr großen Familie mit 13 Geschwistern, glaube ich. Der Vater hatte so wie einige hier auch zwei Frauen. Also wenn man sich die Lieder anhört und sie auch verstehen würde, ist natürlich dann Swahili oder Luo, dann kriegt man auch schon eine ganze Menge hier über Kenia mit und ja, ich finde die einfach toll.
Und dieses Pole Pole, das ist so eine feststehende Redewendung irgendwie, ne?
Ja, das hört man tatsächlich natürlich sehr oft hier in Kenia, am meisten an der Küste tatsächlich, wo das auch so wirklich das Feeling ist, sag ich mal, wo alles ganz langsam geht. Ich glaube, die Menschen hier in Nairobi, die würden eigentlich gar nicht sagen, dass sie so Pole Pole sind, sondern dass es hier auch durchaus mal hektisch zugeht. Aber letztendlich ist das natürlich hier schon so ein Lebensgefühl, was man ab und zu mal vermittelt bekommt, Pole Pole, mach doch mal langsam und dann klappt es auch schon irgendwie.
Und wie oft haben Sie das in Ihren Zeiten in Afrika zu hören bekommen, so als betriebsam effiziente Journalistin aus Westeuropa?
Ja, ich muss dabei dann immer sofort an ein Erlebnis zurückdenken. Das war tatsächlich eine von meinen ersten Recherchereisen hier. Da ging es auf eine Insel hier vor Kenia, die heißt Lamu. Ist eine kleine Insel. Die Altstadt da ist Weltkulturerbe, weil das eben auch dieser alte arabisch beeinflusste Baustil ist, wie auch auf Sansibar und so. Und diese Insel hat zur Besonderheit auch, da gibt es keine Autos. Da muss man sich, wenn man nicht zu Fuß gehen möchte, auf Esel setzen oder halt auf die Segelboote und mit denen dann schön langsam an der Küste entlang segeln und so. Ja, und ich hatte da aber ein Thema, das ich recherchieren wollte, nämlich, dass da ein Hafen gebaut werden sollte, ein großer Hafen, wo auch große Transportschiffe dann anlegen. Den gibt es inzwischen im Übrigen auch. Aber naja, ich hatte also einen ganzen Interviewplan und viele Sachen, die ich da tun wollte. Und überall, wo ich hinkam, waren aber die Leute nicht da, die ich gerade sprechen wollte. Und ja, ich bin mehr und mehr verzweifelt und mit hochroter Rübe auf dieser Insel rumgerannt. Irgendwann merkte ich dann, dass eigentlich alle außer mir, weil es war natürlich auch knalle heiß da in der Mittagssonne, sich schattige Plätzchen unter Bäumen gesucht hatten. Und vor allen Dingen saßen viele vor so einem zentralen alten Gebäude da auf der Insel und spielten da auch so Brettspiele. Ja, und dann habe ich mich da irgendwann niedergelassen und bin mit so ein paar Leuten da ins Quatschen gekommen und habe dann gemerkt, alle, die ich treffen wollte, die waren natürlich da. Und habe dann gemerkt, wenn man sich so ein bisschen auf dieses Lebensgefühl dann da eingelassen hat, so tatsächlich Pole, Pole, dann lief das plötzlich alles wie von alleine. Dann hat der eine gesagt, ach ja, und ich kann dich auch noch dahin bringen und da. Und der wäre auch nochmal ein interessanter Gesprächspartner. Und mit dem Rhythmus der Insel ging dann plötzlich alles auch gut voran, ein bisschen langsamer, aber eben auch im Endeffekt natürlich viel netter.
Was sind denn so Voreinstellungen, Klischees möchte ich gar nicht nennen, mit denen Sie das erste Mal nach Afrika gegangen sind?
Na, ich hatte jetzt tatsächlich gar nicht so viele Klischees im Kopf, glaube ich. Ich habe mich wirklich überraschen lassen. Ich hätte allerdings tatsächlich auch nicht Nairobi so erwartet, wie es dann aussah. Also da hatte ich schon so auch erwartet, als ich das erste Mal hier gelandet bin. Jetzt komme ich da in so eine staubige afrikanische Großstadt, wo es im Zweifelsfall auch häufiger mal brüllend heiß ist. Und das ist Nairobi eben gar nicht. Also die Umgebung hier, wo auch unser Studio ist, die ist sehr, sehr grün. Aus dem Studio raus gucke ich auch auf so ein Tal, das inzwischen zwar auch immer mehr bebaut wird und wo die ersten hohen Gebäude dann auch aus den Baumwipfeln rausgucken, aber das ist eben alles noch sehr grün und voll mit Bäumen. Und generell ist es hier auch überhaupt nicht knalleheiß, was daran liegt, dass Nairobi auf 1600 Meter Höhe liegt. Wir hier also durchaus schon Bergluft haben und ja, tagsüber wird es dann durchaus auch mal in den wärmsten Monaten, so Dezember, Januar, ja, vielleicht mal so 35 Grad, wenn es ganz hoch kommt. Aber nachts ist es eben immer kühl. Und in der kalten Jahreszeit, die wir jetzt gerade so hinter uns gebracht haben, da sitzen wir den ganzen Tag immer fröstelnd mit dicken Socken am Schreibtisch, weil es dann eben draußen 18 Grad sind und in den Gebäuden eher noch ein bisschen kühler. Und wir haben ja keine Heizung, also frieren wir dann tatsächlich viel in Afrika. Das hätte ich vorher nicht so erwartet.
Ich jetzt auch nicht. Was ist das Thema, das Sie zurzeit als Korrespondentin am stärksten beschäftigt?
Ja, das ist ein nicht so schönes Thema. Das ist Äthiopien und die Entwicklung dort. Ja, das Land, das von Abiy Ahmed regiert wird, dem Friedensnobelpreisträger, dessen Land jetzt aber eben alles andere als friedlich ist, wo Ende vergangenen Jahres ein fürchterlicher Krieg, muss man es inzwischen wirklich nennen, begonnen hat, wo es jetzt ganz danach aussieht, dass der nicht so schnell ein Ende finden wird und wo auch viele Menschen im Moment Hunger leiden, wo es Massenvergewaltigungen gibt, Massenhinrichtungen, all diese fürchterlichen Sachen, die man ja leider ja auch oft mit Afrika verbindet. Ja, jetzt ist es halt gerade in Äthiopien so, dass das Land ziemlich abzurutschen scheint tatsächlich.
Es geht da konkret um die Provinz Tigray im Norden des Landes. Es sind Auseinandersetzungen zwischen den Regierungsstreitkräften und der Rebellenorganisation TPLF. Wie ist der Stand gerade?
Ja, das ist tatsächlich immer schwer zu sagen, weil die Informationen da auch inzwischen schwer zu uns kommen. Das ist weiterhin sehr abgeschottet, die Region. Es ist aber auch gar nicht mal mehr so, dass das jetzt der einzige Konflikt ist. Also es ging da hin und her. Irgendwann hat Abiy Ahmed mal gesagt, also seine Armee war dann in dieser Region im Norden einmarschiert, hat dann gesagt, okay, wir haben die TPLF besiegt und jetzt soll hier alles in Ruhe weitergehen, aber das war eben einfach nicht der Fall. Die TPLF ist sehr stark, die hat über Jahrzehnte tatsächlich auch die Politik in Äthiopien bestimmt, also im ganzen Land, nicht nur in dieser Region im Norden, ist dann als Abiy Ahmed vor 3 Jahren an die Macht kam, mehr und mehr verdrängt worden von diesen Posten der Macht und will das nicht hinnehmen. Aber sie hat eben diese ganze Erfahrung und das Rüstzeug aus dieser Zeit, wo sie führend in Äthiopien war. Sie war auch führend im Militär. Deswegen sind das jetzt keine unerfahrenen Kämpfer, auf die äthiopische Armee da trifft, sondern das sind eben sehr, sehr gut ausgebildete Soldaten, die auch durchaus Kriegsgerät haben. Und im Moment haben die Tigray zurückerobert und ziehen auch in die Nachbarregionen ein, also in die Amhara-Region. Und ja, es ist auch nicht der einzige Konflikt in Äthiopien. Auch die Region Oromia, wo die größte Volksgruppe der Oromo lebt, die entgleitet, Abi mehr und mehr. Also auch die Oromo, die ihn am Anfang sehr unterstützt haben, stehen inzwischen nicht mehr auf der Seite des Ministerpräsidenten und auch da wird gekämpft. Also es sieht im Moment so aus, als wenn der Vielvölkerstaat Äthiopien kaum noch zusammenzuhalten ist. Und wie Abiy Ahmed da jetzt nochmal das Ruder rumreißen wollte, das kann man sich eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen, dass es funktionieren könnte.
Sie haben ja auch ein großes Feature produziert, zusammen mit Ihrer Kollegin Bettina Röhl, über Äthiopien und den Tigray-Konflikte. UN-Generalsekretär Guterres bezeichnet die derzeitige humanitäre Lage in Äthiopien ja immerhin als höllisch. Welche Verantwortung trägt so Ihrer Einschätzung nach Abiy Ahmed dann diesen Zuständen?
Am Anfang hätte ich immer noch gedacht oder auch habe das noch so eingeschätzt, dass er tatsächlich ein bisschen von den Entwicklungen überrollt wurde. Also als er angetreten ist, da war er ja der Hoffnungsträger hier wirklich. Ein junger Regierungschef, also relativ jung, Anfang 40, der halt einen großen Schwung mitgebracht hat, der kaum, dass er im Amt war, politische Gefangene freigelassen hat, der Frauen an die Regierung geholt hat, der gesagt hat, ich bringe das Land jetzt wirtschaftlich voran und der dann auch diesen Friedensschluss ausgehandelt hat mit dem Nachbarland Eritrea nach jahrzehntelanger Feindschaft. Das hat ihm ja dann letztendlich auch den Friedensnobelpreis eingebracht und alle haben Abiy Ahmed mit hofiert von den internationalen Staatschefs. Das war eben jetzt der Ministerpräsident vom afrikanischen Kontinent, wo man dachte, ja, wenn man den jetzt unterstützt, dann kann das wirklich auch so ein Symbol des Aufbruchs sein. Und inzwischen ist es halt auch einfach so, dass man sagen muss, diese Regierung, die agiert nicht mehr glaubhaft. Also Abiy Ahmed hat Pressekonferenzen gegeben, wo er gesagt hat, es gab keine zivilen Opfer in Tigray ziemlich am Anfang, wo schon klar war, dass es da Hunderte, vielleicht sogar Tausende Tote gegeben hat. Und inzwischen ja, ist das einfach nur noch eine Propagandamaschine, mit der da irgendwie versucht wird zu rechtfertigen, wie hart man da wirklich gegen die Zivilisten vorgeht. Es gibt ja eben immer wieder diese Berichte über Vergewaltigungen und Massaker. Die werden jetzt nicht nur von der Regierungsarmee begangen, sondern auch von den anderen Seiten. Aber es ist klar, es passiert ja gerade unglaublich viel Schreckliches und vieles davon ist eben inzwischen auch Abiy Ahmed anzurechnen.
Aus Ost- und Zentralafrika berichtet Antje Diekans für die ARD, für den ARD-Hörfunk. Heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Ein Thema, das in ganz Afrika aktuell ist, ist natürlich die Pandemie. Und Frau Diekan, Sie haben gerade auch schon sehr ausführlich erzählt, wie katastrophal die Lage derzeit in Äthiopien ist, wo ein bewaffneter Konflikt tobt zwischen der Regierung und verschiedenen anderen Konfliktparteien. Also oft wird Afrika ja als Kontinent mit den 4 Ks gesehen. Ne? Krisen, Kriege, Krankheiten, Konflikte. Inwieweit trifft das zu?
Ja, das ist tatsächlich so ein Klischee, gegen das ich hier immer anzuarbeiten versuche. Dieser Krisenkatastrophenkontinent, oft erwartet man das ja einfach hier. Und ich habe natürlich auch Länder in meinem Berichtsgebiet, wo es immer wieder diese Krisen und Katastrophen gibt, jetzt eben im Moment in Äthiopien. Aber es gibt auch diese Dauerkrisenländer, sag ich mal, wie zum Beispiel den Kongo, wo vor allen Dingen im Osten immer wieder Menschen vertrieben werden von Milizen, die dort auch ganz grausam gegen die Bevölkerung vorgehen. Und dann natürlich auch Somalia, wo eben auch die Al-Shabaab, eine islamistische Miliz, weiterhin die Bevölkerung terrorisiert. Also es gibt natürlich diese Ks hier, die habe ich hier, aber es gibt eben auch noch so viel mehr in diesem Berichtsgebiet. Und das sollte man nie vergessen und vor allen Dingen sollte man nicht immer auf Afrika eben als einen Kontinent gucken, wo alles so gleich ist. Also es sind über 50 Länder und die sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Und das versuche ich eben auch immer so ein bisschen rüberzubringen mit meinen Berichten.
Aber etwas, was derzeit wirklich überall gleich ist, also jetzt nicht vielleicht die Folgen, aber das ist eben das Vorhandensein der Corona-Pandemie. Das trifft in Afrika alle Länder. Wie ist es in Ihrem Berichtsgebiet? Was bleibt zum Beispiel übrig vom Tourismus als wichtige oder wichtigste Einkommensquelle in den Ländern, in denen er eine Rolle spielte? Also da wird es ja doch massive wirtschaftliche Einbußen gegeben haben.
Absolut. Da muss man ja auch gar nicht weit gucken. Da können wir direkt hier in Kenia bleiben. Das ist ja ein absolutes Urlaubsland hier. Hier gibt es die Küste, wo eben viele hinkommen, um den klassischen Badeurlaub zu machen und sich in den Indischen Ozean zu stürzen. Dann haben wir hier natürlich die ganzen Nationalparks, die Masai Mara und noch einige andere, wo man eben Safari machen kann, kann rumfahren, kann auf Löwensuche gehen, sich Elefanten, Giraffen, Zebras und was noch alles so dazu gehört angucken. Und dann gibt es auch noch den Kilimanjaro. Kilimanjaro und den Mount Kenia, die bestiegen werden können. Also der Tourismus ist hier absolut ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftszweig, der jetzt eben zusammengebrochen ist. Also ich bin natürlich im Gegensatz zu anderen dann jetzt zuletzt sehr viel in Kenia gereist. Also war ich jetzt in der Masai Mara auch zu Zeiten, als da wirklich so gut wie keine Touristen waren oder wirklich gar keine von außerhalb. Das war zum einen ein ganz einzigartiges Erlebnis, weil man dann tatsächlich den Löwen quasi mal wieder für sich alleine hat. Da stehen ja sonst dann meistens irgendwie 20 Jeeps rundherum und alle schießen ihre Fotos. Die sind jetzt eben alle nicht mehr da. Da denkt man, ist ja irgendwie auch toll für die Natur. Aber wenn man dann zurückkommt in das Camp, wo man dann irgendwie so relativ alleine ist und dann eben auch mit den Menschen da spricht, wo eben ganz viele von den Einnahmen aus dem Tourismus abhängen, dann merkt man diese starke Verzweiflung eben der Menschen, die jetzt einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll.
In einigen Ländern im Süden Afrikas ist das, glaube ich, in der Folge der Pandemie ein echtes Problem in Naturschutzgebieten oder Nationalparks geworden, dass stark gewildert wird. Wie ist das in Kenia?
Ja, das hängt ja damit zusammen, dass dann eben die Einnahmen aus dem Tourismus fehlen, die auch dazu genutzt werden, um die Wildhüter zu bezahlen. Da muss man hier allerdings ganz klar sagen, die kenianische Regierung macht bestimmt viele Fehler in dieser Pandemie, aber die Wildhüter sind noch so weit weiter bezahlt worden, dass das hier jetzt nicht so der Fall ist. Also im Gegenteil, in Kenia sind die Zahlen der getöteten Elefanten und Nashörnern in den letzten Jahren tatsächlich zurückgegangen. Also da hatten wir mehrere gute Nachrichten und das ist zum Glück jetzt auch in der Pandemie nicht anders geworden. Wie das sich allerdings entwickelt, wenn jetzt immer weiter die Einnahmen fehlen und der kenianische Staatshaushalt ist aus vielerlei Gründen ziemlich ausgeblutet, das wird man dann irgendwann sehen. Aber im Moment ist es hier zum Glück noch nicht so.
Und wie ist es ganz allgemein für die normalen Menschen? Also wie hat sich der Alltag der Menschen in Kenia in der Folge der Pandemie verändert? Was sind so die Einschränkungen da?
Ja, im Moment haben wir noch eine Ausgangssperre, die auch noch eine ganze Zeit gelten wird. Die gilt abends ab 10. Am Anfang gab es noch sehr viel mehr Beschränkungen hier. Also teils waren genauso wie in Deutschland auch alle Restaurants zu. Die Schulen hatten hier auch ewig zu. Also wir hatten fast ein ganzes Jahr lang Homeschooling. Was aber tatsächlich anders ist als jetzt in Deutschland, ist, dass viele Menschen davon viel schneller und viel direkter getroffen wurden. Ganz am Anfang bin ich rausgegangen und habe die Leute gefragt, ja, habt ihr denn jetzt Angst vor Corona und wie schützt ihr euch davor? Und ganz, ganz viele haben ja immer das Gleiche gesagt, nämlich wir haben keine Angst vor Corona, wir haben Angst, dass wir jetzt hungern werden.
Mhm. Und, wie ist das zum Beispiel eben bei den Schulkindern mit der Schulverpflegung oder so, wenn sie gerade sagen, hungern?
Genau, das ist natürlich ein Grund, dass viele Kinder in der Schule eigentlich im Mittagessen bekommen und das dann schon wegfällt. Das müssen dann jetzt auch die Eltern bezahlen, wo es das sonst in den Schulen manchmal auch unterstützt durch Organisationen halt dann umsonst gab. Vor allen Dingen ist es aber auch so, dass ein großer Teil der kenianischen Bevölkerung tatsächlich als Tagelöhner arbeiten. Das heißt, die haben Jobs von Tag zu Tag, wo sie immer dann bezahlt werden, wenn sie arbeiten. Und ganz viele dieser Jobs gab es dann eben oder gibt es jetzt eben nicht mehr wegen Corona und so fehlen dann auch die Einnahmen. Rücklagen hat eben kaum einer und ja, so geht es dann ganz schnell an das Essentielle tatsächlich, nämlich daran, dass man sich das Maismehl für den berühmten Ugali-Brei, diesen Maisbrei, den die Kenianer immer essen, schon nicht mehr leisten kann.
Wie, sag ich mal, sieht es mit der Bekämpfung aus? Also Kenia hat 50 Millionen Einwohner, aber ich glaube, die Impfquote ist nicht hoch. Ich glaube, gerade mal 2% oder so. Ne?
Genau, noch nicht mehr ganz. Also wenn man auf die gesamte Bevölkerung guckt, dann sind inzwischen 1,5% komplett durchgeimpft. Es rollt jetzt allerdings so langsam an. Also nachdem ein paar Impfdosen hier angekommen waren, war dann wirklich es total mau eine Zeit lang. Also so, dass man auch schon Leute wegschicken musste, die eigentlich ihre zweite Impfung dann hätten bekommen sollen mit AstraZeneca. Und der Impfstoff war dann zu der Zeit aber einfach nicht verfügbar. Inzwischen sind Lieferungen aus unterschiedlichen Quellen ins Land gekommen. Und im Moment wird hier jetzt auch schon Moderna verimpft und Johnson & Johnson aus den USA soll noch kommen. Also es gibt jetzt schon Impfungen. Allerdings kommen die auch vor allen Dingen, muss man sagen, jetzt hier in Nairobi an. Also hier gibt es das Angebot dann in vielen Krankenhäusern, wo die Leute sich morgens anstellen und dann wird so viel geimpft, wie an dem Tag gerade da ist. Auf dem Lande sieht es da ganz anders aus. Also da kommen eben einfach nicht so viele Impfdosen an und in manchen Regionen hier in Kenia, muss man sagen, ist einfach so gut wie noch gar keiner geimpft.
Es gibt ja auch in Ihrem Berichtsgebiet ziemlich drastische Beispiele für Politiker, die das Coronavirus verharmlosen, also Tansania, glaube ich, bestes Beispiel. Da sollen gleich mehrere Kabinettsmitglieder an Corona gestorben sein. Am Ende auch Präsident Magufuli selbst, der empfahl zu Lebzeiten Gebete, um sich gegen die Krankheit zu schützen. Wie haben die Menschen auf solche Vorschläge reagiert?
Ja, das ist natürlich tatsächlich schon zynisch, dass dann gerade dieser große, ja, Corona-Leugner, kann man nicht sagen, aber Corona-Verniedlicher, kann man wohl sagen, dann tatsächlich selber wohl an dieser Krankheit gestorben ist. Also offiziell wurde das natürlich nie dann so gesagt. Da ist er, glaube ich, an Herzversagen oder so gestorben. Aber die Gerüchte waren sehr eindeutig, dass er noch einige Zeit lang dann eben gegen die Erkrankung angekämpft hat und dann tatsächlich dran gestorben ist. Und ja, Tansania, das hatte ja dann alle möglichen merkwürdigen Folgen. Also Sansibar, die Insel vor der Küste, die hatte sich für eine Zeit dann ja tatsächlich so zum Hotspot für das Corona-müde Partyvolk aus aller Welt entwickelt. Also da sind dann wirklich alle angeflogen gekommen, aus Deutschland auch. Da waren wohl einige Berliner DJs, die dann da auch aufgelegt haben, aber ganz viele eben auch aus Russland, die dann da Urlaub gemacht haben und haben so gefeiert, als wenn es keine Pandemie geben würde. Da sind dann tatsächlich wohl auch viele, viele Infektionen dann gewesen. Letztendlich sind dann auch Politiker von Sansibar an der Corona-Infektion gestorben. Das ist jetzt anders. Also nachdem Magufuli dann gestorben ist und seine Vizepräsidentin übernommen hat, Samia Suluhu Hassan, hat die so langsam vorsichtig umgeschwenkt in der Corona-Politik. Und jetzt braucht man auch, wenn man in Tansania einreisen will, einen PCR-Test. Und wenn man dann zwischendurch Symptome zeigt, dann wird man auch in Quarantäne gesteckt und so. Also da ist es jetzt nicht mehr ganz so, dass man sagte, Corona gibt es nicht, aber es ist immer noch ein Land, wo relativ wenig getan wird, um gegen die Pandemie vorzugehen.
Antje Diekans ist mein Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie berichtet seit vielen Jahren aus Ost- und Zentralafrika für die ARD. Das Büro befindet sich in Nairobi, aber das Berichtsgebiet ist riesig, mehr als ein Dutzend Länder. Äquatorialguinea, Äthiopien, Burundi, Djibouti, Eritrea, Gabun, Kenia, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Ruanda, Seychellen, Somalia, Tansania, Uganda und die Zentralafrikanische Republik. Fehlt was, Frau Diekans?
Nee, das war jetzt komplett und alphabetisch, glaube ich.
Ja. Ich meine, das ist nicht nur ein Gebiet, das ist ein halber Kontinent im Grunde. Wie behält man sowas gut im Blick?
Das ist natürlich tatsächlich nicht so einfach. Ich habe ja auch kein Fernglas, um dann überall hinzugucken. Aber ich habe natürlich die Nachrichtenagenturen, die das zum Teil zum Glück für mich tun. Also klassisch beginnt mein Tag eben damit, dass ich mich morgens an den Computer setze und erstmal gucke, was es vielleicht so für Neuigkeiten aus dem Berichtsgebiet gibt. Dann gucke ich natürlich auch so ein paar fremdsprachige Seiten und so noch durch. Das ist so ein Teil, wie ich dann schon mal einen Überblick bekomme. Dann habe ich natürlich auch viele Newsletter abonniert, habe so andere Seiten, Social Media und so, die ich mir dann halt noch angucke. Und ich habe auch schon sogenannte Stringer, also so Kontaktpersonen in den Ländern dann, mit denen ich mich regelmäßig dann eben austausche und dann auch von denen höre, was gerade da so vor sich geht und was es denn wohl zu berichten geben würde.
Das sind dann Journalisten wahrscheinlich?
Ja, das sind manchmal auch so ein bisschen Selfmade-Journalisten, muss man sagen. Oft haben die dann halt nicht so unbedingt die Ausbildung, die man sich in Deutschland so als journalistische Ausbildung dann vorstellt.
Aber die kennen sich aus.
Die kennen sich aus. Manche waren vielleicht vorher mal Taxifahrer, haben dann angefangen, irgendwie auch mal Journalisten durch die Gegend zu fahren, haben einfach eine Menge Kontakte oder ja, sie haben mal mit Hilfsorganisationen zusammengearbeitet und so. Also und vor allen Dingen können sie dann auch die Sprache und wissen, was da gerade so vor sich geht. Darum sind die ganz, ganz enorm wichtig, immer wieder für mich, für uns hier im Studio.
Wie können Sie denn mit diesen Abständen überprüfen, ob Informationen, die Sie kriegen oder auch Bilder, ob die überhaupt stimmen bei diesen Entfernungen?
Ja, ganz, ganz schwierig im Moment eben auch ganz klar in Äthiopien, wo auch gezielt falsche Informationen von beiden Seiten in die Welt gesetzt werden und wo man dann wirklich immer sehr, sehr skeptisch sein muss, erstmal, wenn man was hört. Das erste Rezept ist einfach immer erstmal durchatmen und nicht sofort auf alles draufspringen, sondern sich tatsächlich die Zeit nehmen, das nochmal genauer nachzuforschen, eben diese Kontaktleute anzuzapfen, ganz schlicht diese Internetrecherchen zu machen, zu gucken, ob diese Bilder schon mal irgendwo anders aufgetaucht sind und so. Das hilft ja auch schon manchmal. Und im Zweifelsfall ist es tatsächlich immer so, erstmal nicht berichten oder halt so berichten, dass man es halt ganz genau nochmal einordnet und halt sagt, was die Quellen sind und was man vielleicht noch für Zweifel daran hat auch tatsächlich. Also das auf jeden Fall sonst auch transparent machen, wenn man eben nicht genau weiß, wie die Geschichte dann jetzt ist.
Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie, also Sie sind seit 2019 jetzt in Ihrer zweiten Korrespondentenzeit in Nairobi, dass Sie bedingt durch Corona nicht so leicht wie vorher in andere Länder reisen konnten. Wo waren Sie denn bisher schon überall, seit Sie wieder in Nairobi sind?
Naja, ich habe im August 2019 angefangen. Da war also tatsächlich nicht so viel Zeit. Dann gab es erst auch noch Probleme mit der Arbeitserlaubnis, wodurch ich dann auch keine Visa für andere Länder bekommen habe. Als das dann alles mal geklappt hatte, war ich dann einmal im Kongo, da dann im Regenwald und habe eine Geschichte über Abholzung eben oder auch den Kampf gegen diese Abholzung in dem großen Regenwald gemacht. Ja, und dann war ich in Uganda. Dann kam die Pandemie und dann war ich lange Zeit tatsächlich erstmal nur in Kenia unterwegs. Und jetzt habe ich wieder eine Dienstreise nach Uganda gemacht, weil das im Moment auch einfach noch war. Also viele Länder sind im Moment hier immer noch sehr schwer zu bereisen. Das ging dann jetzt schon. Ja, aber es war jetzt tatsächlich eine sehr unübliche Zeit, diese Corona-Zeit, wie ja, glaube ich, für viele Korrespondentinnen und Korrespondenten, weil man sich so ganz neue Wege suchen musste, wie man dann überhaupt noch berichten kann. Also viel eben mit den berühmten Zoom-Interviews und teils auch Interviews über WhatsApp oder so, was man halt vorher nicht so gemacht hat. Vorteil ist aber zum Beispiel, dass jetzt viele Pressekonferenzen, wo ich so nie dran hätte teilnehmen können, ja auch immer gestreamt werden. Plötzlich kriegt man so ein bisschen mit, was in Addis Abeba dann vielleicht auch mal bei der Afrikanischen Union vor sich geht. Oder ich kann die Pressekonferenzen von diesem Center, das halt sich auch um die Seuchenbekämpfung kümmert, die immer in Kongo-Brazzaville stattfinden, auch jeden Donnerstag mir angucken im Internet. Es hat ja auch neue Wege da gegeben, aber so richtig dieses Rausgehen auch wieder in andere Länder und da auch mit den Leuten sprechen, das fehlt schon.
Gut, das ist natürlich auch eine ungefährliche Art, Dinge zu verfolgen mit den ganzen digitalen Kanälen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel im Osten des Kongos unterwegs waren, wie gefährlich war das? Oder wie oft sind Sie als Korrespondentin schon mal in Situationen gekommen, die, sagen wir mal, unangenehm oder vielleicht sogar brenzlig waren?
Also solche Reisen wie dann eben die in den Osten vom Kongo, die bereitet man ja immer sehr, sehr genau vor. Und im Zweifelsfall bewege ich mich da eben dann auch nicht alleine, sondern ich bin dann vielleicht da mit den Vereinten Nationen unterwegs. Also die MINUSCO, die UN-Operation da im Osten des Kongo, mit denen ist man dann vielleicht unterwegs und guckt sich an, was da gerade in verschiedenen Dörfern vor sich geht. Also da ist man dann embedded sozusagen, geschützt. Ähnlich ist es, wenn man in Somalia unterwegs ist, da war ich dann auch mal mit der Bundeswehr tatsächlich in Mogadischu unterwegs. In der Zentralafrikanischen Republik war ich tatsächlich mal mehr oder minder dann auf eigene Faust. Also man bekommt natürlich auch, obwohl es in jedem Land dann wieder anders ist, generell so ein bisschen Gefühl für die Situation und wie man damit umgeht.
Jetzt hatten wir es schon von den Chaos, ne, den Krisen, den Konflikten, den Kriegen in Ihrem Berichtsgebiet. Wie ist es denn so mit anderen Themen? Was wird denn von den ARD-Anstalten gerne mal nachgefragt bei Ihnen? So, ach, macht ihr mal wieder was mit Tieren oder?
Ja, tatsächlich läuft das natürlich immer ganz gut, wenn man da auch was Neues zu berichten hat. Also zum Beispiel darüber, dass ich jetzt hier die Zahlen bei den Nashörnern und den Elefanten in Kenia mal wieder gut entwickeln. Also das sind ja dann eben auch diese Good News, diese guten Nachrichten, die man ja vielleicht auch mal ganz gerne hört. Gerade habe ich was von meiner Reise in Uganda dann gemacht, wo es um die einzigartige Flüchtlingspolitik in diesem Land geht. Uganda ist nämlich das größte Aufnahmeland hier tatsächlich auf dem afrikanischen Kontinent, wo etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Kongo und aus dem Südsudan vor allem leben. Also das sind dann so lange Formate, die dann eine Viertelstunde gehen, die vielleicht sogar auch mal fast eine halbe Stunde gehen und wo man natürlich viel mehr Zeit hat, auch Hintergrund da reinzupacken.
SWR 2 Tandem heute mit der ARD-Korrespondentin Antje Diekans, zuständig für Ost- und Zentralafrika. Frau Diekans, auch das sind sicherlich Vorurteile, wenn man als angeblich liberaler Westeuropäer an Afrika denkt. Frauen werden unterdrückt, haben wenig Bildungschancen, dafür aber viele Kinder, was es ihnen schwer bis unmöglich macht, wirtschaftlich auf eigenen Beinen zu stehen. Und auf der anderen Seite haben wir vorhin über eine zupackende Frau gesprochen, die gerade in Tansania das Präsidialamt übernommen hat. Also welche Wirklichkeit geht denn nun in Ihrem Berichtsgebiet?
Ja, es ist wie so oft, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also natürlich gibt es das auch, die Frauen, die unheimlich viele Kinder bekommen und wenig Rechte haben, die in einigen Ländern hier auch immer noch nicht richtig erben können zum Beispiel. Das gibt es auf jeden Fall, aber es gibt eben auch unheimlich viele starke Frauen hier. Und ich finde immer, dass ganz viel von dieser Entwicklung, die man hier ja in vielen Ländern auch spürt, dass sie tatsächlich von Frauen ausgeht, weil die es manchmal ein bisschen mehr anpacken als die Männer, dann tatsächlich mal was zu ändern und die Ärmel aufzukrempeln.
Sie haben ja auch gerade eine Reportage gemacht, Afrikanerinnen auf dem Vormarsch, zusammen mit Ihrer Kollegin Dunja Sadaki, die die Korrespondentin für Nordwestafrika ist. Nennen Sie uns doch mal ein Beispiel starker afrikanischer Frauen, die Sie so getroffen haben.
Also erstmal hatte ich da ein großes Problem, nämlich überhaupt mal auszuwählen, welche ich da nehmen wollte. Denn letztendlich hatten Dunja und ich ja dann auch da nur die maximal halbe Stunde zur Verfügung. Und wir hatten beide sofort unheimlich viele Beispiele im Kopf. Ich habe mich dann entschieden für eine Frau, die hier im Norden Kenias gegen Wilderei kämpft. Und das wirklich auch mit vollem Einsatz, der so weit geht, dass tatsächlich auch schon ihr Leben bedroht war. Es gab da wohl mal eine Szene, wo tatsächlich sie dann Elefantenwilderer selbst in einen Hinterhalt gelockt haben und wollten sie erschießen. Und diese Frau, Josephine Okiru, die hat sich dann auf die Knie geschmissen und hat gebetet und hat dann letztendlich diese jungen Wilderer aber auch davon überzeugt, dass sie zum einen nicht töten sollten und dass sie vielleicht sich sogar auch überlegen sollten, doch mal einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Und einer dieser Wilderer, der sie damals mit in diesen Hinterhalt gelockt hat, das ist jetzt einer ihrer engsten Mitarbeiter, kann man sagen. Also der ein reformierter Wilderer sozusagen, der jetzt dann selber gegen Wilderei kämpft. Und das ist eine Frau mit ganz, ganz viel Energie, die auch noch ganz viele andere Sachen macht, die sich eben auch dafür einsetzt, dass Frauen da generell mehr eine Stimme bekommen. Eine von diesen Frauen, wo man denkt, wie viele Stunden hat eigentlich deren Tag, weil die eben ganz, ganz viel macht. Mein anderes Beispiel war eine Politikerin aus Uganda. Uganda, das Land, das jetzt schon seit 35 Jahren von Langzeitpräsident Yoweri Museveni regiert wird, der von Opposition jetzt nicht so viel hält und Opposition unterdrückt. Und Stella Nyanzi ist aber eben eine Stimme, die sich da seit Jahren nicht totmachen lässt. Eine Frau, die sich eben auch sehr für Frauenrechte einsetzt und die das mit drastischen Mitteln tut, nämlich dadurch, dass sie sich manchmal auszieht. Es gibt dann so Gerichtsszenen von ihr, wo sie dann da steht und, wie sie selber sagt, mit ihren großen Brüsten spielt, um dann einfach auch zu provozieren. Und aber auch, weil sie sagt, ihr könnt mir vielleicht manchmal das Mikrofon abdrehen, aber ihr könnt mir halt nicht verbieten, dass ich dann halt meinen Körper noch einsetze, um eben für Aufmerksamkeit zu sorgen. Wangari Maathai, die sich in Kenia gegen Abholzung eingesetzt hat, hat sich auf manchen Demonstrationen ausgezogen. Die hat dafür ja letztendlich auch sogar den Nobelpreis gekriegt für ihren Einsatz gegen Abholzung und so. Und ja, das hat eine lange Tradition. Also es gibt starke Frauen mit sehr, sehr viel Mut hier und ungewöhnlichen Methoden teils.
Wenn Sie so auf Ihre Jahre in Ost- und Zentralafrika zurückblicken, das hat angefangen ja vor 15 Jahren, wie Sie erzählt haben, was waren da so ganz besonders bewegende Momente?
Bewegende Momente gab es viele im Positiven und auch dann im Schlechten. Also ich bin manchmal auch wirklich sehr angefasst hier auf Reisen, wo mir dann auch das Schicksal der Menschen sehr nahe geht. Ich hatte das zuletzt zum Beispiel im Gespräch mit einer Frau, die aus dem Kongo geflüchtet war, die ich in Uganda getroffen habe, eben in einer dieser großen Flüchtlingssiedlungen da. Und die Frau war oder ist da mit ihren vier Kindern, das kleinste davon noch ein Baby. Und ihr Mann, mit dem sie eigentlich geflohen war, der ist kurz nach der Ankunft in Uganda gestorben, weil der von Milizen im Kongo vergewaltigt worden war und so schwere Verletzungen davon getragen hat. Und diese Frau, die hat immer wieder weinen müssen während dieses Interviews. Und ich fand das Ganze dann auch so schrecklich, dass mir da wirklich auch fast die Tränen gekommen sind. Also es sind immer wieder auch viel so Geschichten, die einem dann auch sehr, sehr nahe gehen. Und es gibt aber eben auch diese ganzen unheimlich positiven Geschichten. Und zu meinem Berichtsgebiet gehören ja auch die Seychellen. Das ist vielleicht so das Land, wo man am ehesten da neidisch ist, wenn ich da eine Reise hinmachen darf. Und das war sicherlich auch einer der Höhepunkte, die Reportagereise dann mal dahin. Das ist wirklich eine unglaublich schöne Natur, wo es eben auch viele Projekte gibt, um diese Natur zu erhalten, was dann hoffentlich auch klappt. Also von dem Ozean über die traumhaften Wälder da, Schildkröten, alles, was man dann da so sieht. Also das war auch total traumhaft.
Ein gutes Stichwort, denn das ist dieses andere Afrika, die überwältigende Natur. Ne? Eben. Und man muss gar nicht mal bis zu den Seychellen, sie haben es im Grunde vor der Haustür, ne? Mit Naturschutzgebieten wie die Masai Mara in Kenia. Was bedeuten Ihnen diese Natur? Tourräume. Sind es dann auch Rückzugsräume für Sie, wenn Sie genug haben von Krisen- und Konfliktberichterstattung?
Tatsächlich kommt man in der Masai Mara immer sehr schnell zur Ruhe, denn das ist einfach auch eine unglaubliche Landschaft, wo man sehr, sehr weit gucken kann, wo es ruhig ist. Wir haben hier in Nairobi ja allerdings auch so einen kleinen Nationalpark quasi direkt vor der Haustür. Nairobi ist die einzige Millionenstadt weltweit, wo tatsächlich auch wilde Tiere weiterhin leben. Also wir haben hier diesen Nationalpark, wo Löwen ungehindert umherstreifen, wo es Giraffen gibt, wo es Zebras gibt, wo es Nashörner gibt. Und da kann man dann auch schon mal so einen Sonntagsausflug hinmachen, wenn man sich die Natur mal wieder ein bisschen näher holen möchte.
Das klingt schon ja, beneidenswert. Korrespondentenstellen wären nicht ewig. Irgendwann muss man dann wahrscheinlich mal wieder zurück in einen Newsroom oder so eine Redaktionsstube. Wodurch bleibt Afrika in Ihrem Herzen, Frau Dekans?
Ach, natürlich ganz viel durch die Menschen hier, die wir dann auch kennengelernt haben und ja, diese ganzen Erlebnisse. Also das ist was, was uns ja jetzt auch schon zum zweiten Mal hier wieder hingezogen hat und was bleiben wird. Also ich glaube, wenn ich hier irgendwann mal als Korrespondentin mein Köfferchen packe, dann ist das ja sicherlich nicht das letzte Mal, dass ich auf dem Kontinent sein werde, sondern ich komme hier bestimmt auch danach dann nochmal vorbei.
Das war SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Frau Dekans.
Ja, sehr gerne.
Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser.